Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.
Mein schwierigster Moment ist, im Ultraschall diesen Befund zu sehen und schon zu wissen, oh je, das sieht nicht gut aus.
Der schwierigste Moment ist, wenn ich abtasten tue und meine Finger ertasten einen auffälligen Befund und da muss ich auch selbst die Ruhe bewahren.
Für mich war der schwierigste Moment die Einnahme von dem Medikament Tamoxifen, weil ich das vorab im Internet recherchiert habe und die Nebenwirkungen wollte ich überhaupt nicht haben.
Der Oktober ist der internationale Brustkrebsmonat. In insgesamt 3 Sendungen widme ich mich diesem so wichtigen Thema. Mit dabei eine Ärztin, eine medizinisch-taktile Untersucherin und, ihr habt sie gerade gehört, eine Patientin. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Es ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jahr für Jahr erkranken allein in Deutschland knapp 70.000 Frauen an Brustkrebs. Fast 3 von 10 betroffenen Frauen sind jünger als 55. Der Monat Oktober ist der sogenannte Brustkrebsmonat. Weltweit wird auf die Situation aufmerksam gemacht. Themen wie Prävention und Früherkennung und auch Brustkrebsforschung und Behandlung werden in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Diesem Anliegen schließe ich mich mit Sag mal Tanja an. Meine Talkgäste in den kommenden 3 Sendungen sind auf ganz besondere Weise über das Thema Brustkrebs miteinander verbunden.
Ich bin Dr. Annette Geithner, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeite in einer Praxis in St. Georgen.
Ich bin die Miriam Kara, medizinisch-taktile Untersucherin und bin fast blind.
Und ich bin die Karin Ulrich und bei mir wurde 2021 Brustkrebs festgestellt.
Volles Studio also. Herzlich willkommen, ihr 3.
Hallo.
Hallo.
Was für ein herzliches Hallo. Eine Trilogie, also eine Sendung, die ein Thema aus 3 verschiedenen Perspektiven beleuchtet, ist auch für mich ein absolutes Novum. Aber seid euch sicher, ich werde euch diese 3 Frauen und was sie bewegt nach und nach vorstellen. Zunächst einmal aber die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Annette Geithner, du hattest ja vor einige Zeit Kontakt zu mir aufgenommen und mich auf dieses so wichtige Thema hingewiesen. Warum?
Weil mir das Thema Brustkrebs so unwahrscheinlich am Herzen liegt und weil in den 3 Jahren, in denen ich die Praxis in St. Georgen betreibe, mir mit großem Schrecken aufgefallen ist, wie wenige Frauen die angebotenen Früherkennungsuntersuchungen wahrnehmen und ich auf der Suche war nach einer Alternative.
Lass uns mal kurz einen Blick hinter deine ganz persönlichen Kulissen werfen. Wer außer die Frauenärztin ist Annette Geithner?
Ich bin in erster Linie ein sehr großer Familienmensch. Ich liebe es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Leider habe ich davon manchmal ein bisschen zu wenig. Wir reisen sehr gerne, lernen gerne andere Menschen, andere Kulturen kennen, verbringen Zeit mit Freunden, kochen gern zusammen. Ja, alles, was man halt so gerne macht.
Ein Studium der Medizin ermöglicht ja viele Wege. Wann stand denn für dich fest, dass es in die Gynäkologie und Geburtshilfe gehen wird?
Dazu muss man wissen, dass ich mein Leben so ein bisschen rückwärts aufgespult habe. Ich habe sehr spät studiert, da hatte ich schon 2 Kinder und war dann schon ein wenig älter als der Durchschnittsstudent, wenn er Examen macht. Und wollte eigentlich Chirurgie machen, weil ich in meinem Leben davor OP-Schwester war und das Leben im OP mir so liegt. Hab dann aber festgestellt, ich bin wohl dafür ein wenig zu alt und dann kam ich irgendwann dazu zu sagen, okay, Gynäkologie verbindet oder schließt den Kreis des Lebens. Ich habe die Geburt und ich habe die Krankheit und kein anderes Fach kann das so gut.
Das Mammographie-Screening wird ja als eine der gesetzlichen Früherkennungsuntersuchungen allen Frauen zwischen 50 und 75 im Abstand von 2 Jahren angeboten. Sowohl Altersspanne als auch Abstand wird heiß diskutiert. Wo stehst du in dieser Diskussion?
Mir ist sehr bewusst, dass das Thema Mammographie sehr kontrovers diskutiert wird. So richtig Kontakt damit hatte ich jetzt erst in der Praxis, als ich eben gemerkt habe, dass so wenige Patienten diese wichtige Möglichkeit der Früherkennung wahrnehmen. Ich bin jemand, der absolut hinter diesem Mammographie-Screening steht, empfehle das auch allen Patienten und versuche rauszufinden, wo sind denn die Zweifel, wo sind die Ängste und die dann zu nehmen.
Wie oft sollten denn Frauen zur Vorsorge gehen?
Die reguläre Krebsvorsorge findet einmal im Jahr statt. Das gilt aber nicht für genetisch belastete Patienten, die werden häufiger gesehen.
Karin, du bist Patientin bei Frau Dr. Geithner, also eine der Frauen, die an Brustkrebs erkrankt ist oder war. Wie war es denn bei dir? Wann hast du und wie erfahren, dass etwas in dir ist, was da nicht hineingehört? War es ein Zufallsbefund?
Ich wurde zur Mammographie eingeladen und damit war das für mich eigentlich abgehakt und wurde dann angerufen, dass was auffällig ist.
Und was ist dann passiert?
Dann wurde ich eingeladen nach Tuttlingen ins Krankenhaus und musste eine Stanzbiopsie machen.
Viele denken ja, das passiert nur anderen, aber nicht mir. In der Psychologie nennen wir das kognitive Dissonanz, sich also vereinfacht gesagt etwas schönreden, obwohl es wissenschaftlich betrachtet durchaus im Rahmen des Möglichen liegt. Wie ist es dir bis zur Diagnose selbst ergangen? Wie hast du über dich und Brustkrebs gedacht? Passiert das nur anderen?
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht über Brustkrebs gedacht. Ich habe einfach nur die Vorsorge gemacht.
Weil es halt ein Pflichtprogramm ist und dazugehört. Etwa eine von 8 Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Eine von 6 betroffenen Frauen erkrankt vor dem 50. und knapp 2 von 5 nach dem 70. Lebensjahr. Ich stelle mir das für alle Beteiligten nicht einfach vor, der Moment, in welchem die Tasterin merkte, oh, da ist was. Die Frauenärztin das Testergebnis erhält. Ja, es ist wirklich so. Und die betroffene Patientin erfährt, du hast Krebs. Lasst uns mal auf diesen so besonderen Moment für euch alle schauen. Miriam, wie ist das bei dir?
Wenn ich die Brüste abgetastet habe, am Ende erwähne ich, ob alles in Ordnung ist. Und wenn ich einen auffälligen Befund habe, ertastet habe, denke ich auch in erster Linie, hoffentlich ist es nichts Schlimmes.
Annette, wie ist es bei dir als Ärztin?
Ich kenne ja dann die Diagnose schon vor der Patientin und ich weiß, egal wie schön ich versuche, das jetzt zu verpacken, alles, egal wie ich sage, wird diese Frau von einer Sekunde auf die andere in eine Welt katapultieren, in der kein Stein mehr auf dem anderen steht.
Karin, wie war es bei dir?
Mir wurde schon während der Stanzbiopsie gesagt, dass das mit Sicherheit bösartig ist.
Und was ist in dir vorgegangen?
Ja, so Leere, so Schock eigentlich.
Also erstmal gar nichts passiert, so wie so ein Raum, so ein Hall, leerer Raum.
So komisch, so weiß nicht.
Wenn die Diagnose feststeht, dann beginnt ein Weg, der für viele nicht wirklich vorstellbar ist. Vielleicht auch, weil das Fernsehen und Filme es nicht wirklich schaffen, differenziert darzustellen, was dann an Vielschichtigem passiert. Annette Geithner, welcher Prozess kommt dann ins Laufen? Wie können wir uns den Weg vorstellen, der dann vor Frauen wie Karin Ulrich liegt?
Aus rein medizinischer Sicht ist es so, dass dann ein Therapieplan entworfen wird. Der richtet sich sehr stark nach der Tumorbiologie. Das Ganze wird in einem Tumorboard unter Kollegen verschiedener Fachrichtungen besprochen und dann mit der Patientin besprochen.
Karin Ulrich, wenn du den Prozess in 3 Worten beschreiben müsstest, welche würdest du wählen?
Ja, man kriegt halt viel gesagt, was man alles jetzt so tun muss.
Und dem bist du gefolgt?
Ja.
Schenk uns doch mal einen kleinen Einblick. Wer außer die Frau, die an Krebs erkrankt war, ist Karin Ulrich?
Also ich bin Single, ich liebe meine Familie und meine Freunde und gehe auch gern auf Reisen und bin auch gern in der Natur.
Das bin ich auch draußen. Kannst du dich noch an den ersten Tag erinnern, als du von der Diagnose erfahren hast? Wo war das? Wie war das?
Das war in Tuttlingen im Krankenhaus.
Und was ist da passiert?
Ja, da wurde mir gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich bösartigen Brustkrebs habe.
Und dann?
Ja, Schock, Leere, kann man gar nicht sagen, was man steht einfach da und denkt, oh je.
Also du bist quasi richtig so neben dir gestanden?
Ja, kurz.
Wem hast du es denn als erstes gesagt, dass du Brustkrebs hast?
Also ehrlich gesagt, musste ich am nächsten Tag arbeiten und ich habe gedacht, ich kann nicht arbeiten und habe meinen Arbeitgeber, meine Stationsleitung angerufen und gesagt, ich kann nicht kommen, ich habe wahrscheinlich Brustkrebs.
Wie haben die reagiert?
Ja, geschockt und die haben auch nicht viel gesagt.
Ja, die sind wahrscheinlich im gleichen luftleeren Raum gestanden wie du, weil das ja erstmal nicht greifbar ist. Und deine Familie?
Ja, dann habe ich meine Mutter angerufen und die war eigentlich schlimmer wie ich. Die war so geschockt und dass es mir eigentlich so leid getan hat, dass ich ihr das so schnell gesagt habe.
Sie konnte sich gar nicht darauf vorbereiten und wahrscheinlich ist dann so ein Film abgelaufen. Was hat dir denn während der Erkrankung geholfen?
Also meine Arbeitskollegen haben mir ganz viele nette Sachen gemacht, meine Schwester, Freunde und auch in der Reha. Ich war während Corona in der Reha und saß mit einer am Tisch, die hatte Schulter. Wir haben also überhaupt keinen Text mit Brustkrebs gehabt. Wir haben immer tolle Sachen unternommen und es war immer so lustig.
Liebe Annette Geithner, du bist Frauenärztin und ganz bestimmt hast du schon viele Patientinnen erlebt. Wir haben also die Möglichkeit, jetzt mal ein paar Eindrücke aus erster Hand zu bekommen. In der Psychologie werden angelehnt an die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross 5 Phasen der Krankheitsbewältigung beschrieben. Nimm uns mal mit auf die Reise, was du bei deinen Patientinnen siehst. Ungläubigkeit.
Ja, immer. Im ersten Moment ist da immer eine große Stille und es ist so schwer auszuhalten, diesen Moment selber auch still zu bleiben. Aber das ist die Zeit, die die Frauen brauchen, um das zu realisieren. Ja, es ist so.
Wut.
Auch eher in der umgekehrten Projektion. Manchmal empfinde ich das so, dass die Wut sich erstmal auf mich richtet. Ich überbringe die Diagnose. Ich habe diesen Befund gesehen, obwohl das ja so gar nicht das ist, was sie hören wollten von mir. Die wollen ja nach Hause gehen und hören, alles ist gut.
Verhandeln, also im Sinne von, wenn ich mich jetzt an den Therapieplan halte, dann werde ich doch wieder gesund.
Auch das in unterschiedlicher Ausprägung. Ganz oft kommt man dahin zu sagen, okay, ab jetzt ernähre ich mich nur noch gesund, ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich mache alles richtig und dann wird alles gut, ja.
Trauer?
Eher selten in der Praxis. Wahrscheinlich ist es das Thema, was in der Familie mehr thematisiert wird als jetzt mit mir direkt als Ärztin.
Akzeptanz.
Das kann man spüren und erleben, weniger, dass es artikuliert wird, aber ich sehe ja, wie die Patienten sich im Lauf der Zeit auf die Therapien einlassen können, wie sie mit unter Umständen auftretenden Nebenwirkungen besser umgehen können, wie sie sehen, es gibt auch ein Leben mit Krebs.
Ist Brustkrebs heilbar oder anders gesagt, ab wann ist Brustkrebs nicht mehr heilbar?
Ja, und das ist die gute Botschaft. Brustkrebs ist heilbar, natürlich abhängig vom Tumorstadium. Wir Mediziner reden ja immer von 5-Jahres- oder 10-Jahres-Überlebensraten. Und die 5-Jahres-Überlebensraten liegen aktuell bei 85% durch die immer besseren, immer moderneren Therapiemethoden. Nicht mehr heilbar ist ein Brustkrebs dann, wenn er bereits fernmetastasiert hat, also in Organe wie Leber, Lunge, Hirn oder Knochen Absiedlungen gelegt hat.
Karin Ulrich, du hast ja vor 3 Jahren die Diagnose bekommen gehabt. Hast du deinen eigenen Tod in Betracht gezogen?
Eigentlich nie.
Gar nie?
Nein, weil ich noch leben will.
Und dein Umfeld?
Meine Mutter schon, aber sie hat dann so gemeint, wenn ich nicht mehr lebe, will sie auch nicht mehr leben. Und dadurch habe ich eigentlich auch nie gezeigt und ich war eigentlich immer lustig und eigentlich hat mir das auch gut getan. Ich habe das eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich das habe. Weil es mir auch nicht schlecht ging in dem Sinn.
Was für eine starke Frau. Annette, ich kann mir vorstellen, dass du nicht all deine Patientinnen retten kannst. Wie geht's dir denn persönlich damit?
Natürlich ist Tod und Verlust kein Thema, mit dem wir gerne reden oder mit dem man gerne konfrontiert wird. Und doch muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich versuche, so gut es geht, die Angehörigen aufzufangen und natürlich auch, wenn absehbar ist, dass diese Erkrankung nicht mehr heilbar ist, die Angst zu nehmen.
Miriam Kara, du bist ja vor allem in der Phase der Diagnose präsent. Erfährst du, ob die Therapie bei einer Patientin angeschlagen hat und ob sie erfolgreich war?
Ich arbeite ja eng zusammen mit den Ärzten. Meistens ist es so, dass ich die Rückinfo erhalte, aber bei manchen leider nicht. Und wenn die Patientinnen wieder zu mir kommen, erfahre ich dann selbst von denen, wie es dann war.
Wie es ihnen ergangen ist.
Wie es ihnen ergangen ist.
Miriam, auch wenn die Bezeichnung eigentlich für sich spricht, aber was genau macht eine medizinisch-taktile Untersucherin?
Ich taste die Brüste ab in besondere Art und Weise.
Ah, wie? Das werden wir vielleicht gleich noch hören. Ich habe ja gerade den englischen Begriff Discovering Hands erwähnt. Wo kommt denn der Begriff her? Für was steht er?
Es kommt vom Englischen und das bedeutet entdeckende Hände.
Und du hast solche entdeckende Hände?
Jawohl.
Miriam, wer außer die Fachfrau für Brustuntersuchungen ist Miriam Kara?
Ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 Kinder.
Und hast du auch Hobbys?
Ja, habe ich.
Berätst du uns die auch?
Genau, kann ich machen. Und zwar, ich tanze gerne, höre gerne sehr viel Musik.
Und was sind das für Tänze, die du da?
Ich verrat's mal. Orientalische auch.
Ach, wie schön. Du bist ja fast blind. Würdest du sagen, dass dieses Blindsein eigentlich deine Gabe zum Vorschein gebracht hat, nämlich die Fähigkeit, Dinge zu ertasten?
Richtig, genau, Tanja. Und zwar, es war schon immer meine Fähigkeit. Von Geburt an sehe ich ja nicht gut. Und es war schon immer so bei mir, diese sensible Tastsinn auch vor allem und das Gutes gute Hören.
Nimm uns mal mit, wie können wir uns so eine taktile Brustuntersuchung praktisch vorstellen?
Ganz simpel eigentlich. Ich führe eine Stunde mit der Patientin die Taktilografie durch.
Wie tastest du ab?
Ich habe da bestimmte Klebestreifen, das nennen wir Dokusstreifen. Demnach orientiere ich mich. Es gibt 5 Positionen. Die erste ist im Sitzen und die anderen 4 im Liegen.
Sag mir noch in einem Satz, gibt es da eine Ausbildung dafür?
Zuerst war ich in ein Assessment in Berlin und danach habe ich die Ausbildung begonnen. Der ging 9 Monate, 6 Monate theoretisch und 3 Monate praktisch. Und diese habe ich in Nürnberg absolviert.
Annette Geithner, gibt es denn Aussagen zur Erfolgsquote von Discovering Hands, zum Beispiel im Vergleich zur Mammographie?
Das ist ein schwieriger Vergleich, weil jede Untersuchungsmethode für sich steht. Die eine kann mehr als die andere oder beziehungsweise ergänzen sich diese Untersuchungsmethoden. Jede alleine für sich geht eigentlich nur die Mammographie als einzige wissenschaftlich anerkannte Früherkennungsmethode.
Wenn ich richtig gegoogelt habe, dann ist deine Praxis in St. Georgen die einzige in unserem gesamten Sendegebiet. Kann das sein?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele gar nichts davon wissen, auch Ärzte nicht davon wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Mir war die Art und Weise der Untersuchung schon bekannt und ich habe mich dann selber von mir aus auf die Suche gemacht. Und dann war das zweite Problem, dass es auch nicht so viele Untersucherinnen gibt.
Du hast es gerade angedeutet. Eines interessiert mich dennoch ganz privat. Bei mir persönlich ist Mammographie aufgrund einer starken Hauterkrankung nicht wirklich möglich. Noch nie, noch gar nie wurde ich auf die Möglichkeit von Discovering Hands hingewiesen. Warum glaubst du, ist das so?
Eben gerade vielleicht aus Unwissenheit, aber auch weil rein medizinisch betrachtet eben die Mammographie das Nonplusultra ist, so nenne ich es jetzt mal. Und die anderen Möglichkeiten wie Brustultraschall oder Selbstabtasten der Brust oder eben die medizinisch-taktile Untersuchung gute Alternativen, aber nicht als eigenständige Screening-Methoden geeignet sind.
Du bist Ärztin für Frauenheilkunde. Letztes Jahr hatte ich in Rottweil eine Ärztin zu Gast. Mit ihr habe ich über das Thema Scham gesprochen. Wie wichtig ist das Überwinden der eigenen Scham, wenn es um Früherkennung geht?
Das Überwinden der eigenen Scham ist sehr wichtig. Und das Gute ist, dass die Schamgrenzen durch Gewöhnung verschiebbar sind.
Das heißt, regelmäßig kommen und die Scham wird weniger.
Ja.
Eine Diagnose, 3 Frauen und klare Appelle. Lasst uns unsere Trilogie zum Thema Brustkrebs mit klaren Ansagen ausklingen. Was wollt ihr unseren Hörern noch zurufen? Annette, du als Ärztin.
Nehmt die angebotenen Früherkennungsuntersuchungen wahr und achtet auf eure Gesundheit.
Miriam, du als taktile Untersucherin.
Bitte nehmt alle Methoden, Alternativen wahr.
Und du, liebe Karin, als Betroffene?
Also auch wenn die Therapie nicht immer so einfach ist, lohnt sich immer. Und ich würde es wieder so machen.
Danke, dass ihr so offen mit mir über dieses so wichtige Thema geredet habt.
Danke, wir waren sehr gerne hier.
Danke, Tanja.
Dankeschön, tschüssi.
Mehr Infos zur taktilen Brustuntersuchung und zu Dr. Annette Geithner gibt es auf
www.frauenarzt-sankt-georgen.de.
Seid wachsam, ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg, Rock- und Pop-Psychologin.
Das war Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.